Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, »Ich suche Gott! Ich suche Gott!« Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. »Ist er denn verloren gegangen?« sagte der eine. »Hat er sich verlaufen wie ein Kind?« sagte der andere. »Oder hält er sich versteckt?« »Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? Ausgewandert?« So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wo ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne loskettete? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und Mehrnacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Götter werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat, und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann. »Ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne, und doch haben sie dieselbe getan.« Man erzählt noch, dass der tolle Mensch dieselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem Aeternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?
Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Peter, willkommen zur ersten Folge zu Friedrich Nietzsche. Wir sind eingestiegen mit einem der bekanntesten, wenn nicht mit dem bekanntesten Text von Nietzsche, der eben auch von großer theologischer Brisanz ist. Der Text ist, nennt sich oder ist überschrieben als Aphorismus 125. Das sind ja so Textsammlungen, die Nietzsche angelegt hat. Und dieser Text trägt den Titel Der tolle Mensch. Toll nicht in unserem heutigen Sinne von der Großartige oder der, keine Ahnung, der
fantastische
Mensch oder so, sondern der verrückte, der durchgedrehte, der durchgeknallte Mensch. Und aus diesem Text stammt auch dieses Schlagwort, kann man sagen, Gott ist tot. Ich bin in deinen Büchern und Texten diesem Text immer wieder begegnet und überhaupt Nietzsche immer wieder begegnet und habe Nietzsche eigentlich zuerst einfach über deine Vermittlung auch kennengelernt. Und du hast ja an verschiedenen Stellen wirkliche Tiefenbohrungen vorgenommen in diese entscheidenden Texte von Nietzsche. Auch den tollen Menschen hast du auf zig Seiten richtiggehend exegetisiert, wie ich das bisher nur von Bibeltexten gekannt habe. Und wir werden uns das auch noch zu Gemüte führen. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen. Wir haben ja jetzt 3 Folgen zu Kant anlässlich seines 300. Geburtstages zum Kant-Jubiläum noch nachgereicht. Und jetzt springen wir eigentlich ins wirklich mitten ins 19. Jahrhundert hinein. Und ist ja auch interessant, Kant kann quasi als der Fürsprecher oder die Galeonsfigur modernen Denkens verstanden werden. Und Nietzsche steht eigentlich für eine Epoche, die erst nach ihm erst anbricht. Also darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, einfach so einzoomen in Leben und Werk von Nietzsche, dass wir uns wieder ein bisschen zurechtfinden in dieser Zeit.
Ja, sehr gerne. Es macht mir große Freude, dass wir jetzt endlich bei Nietzsche angelangt sind. Kant war auch sehr wichtig und Hegel und Platon und so weiter, Descartes. Aber wir sind bei Nietzsche jetzt bei einem der Denker, der unsere gegenwärtige Kultur, unser gegenwärtiges Empfinden, unsere Anthropologie so stark bestimmt wie wahrscheinlich kein anderer. Man hat Nietzsche bezeichnet als Propheten der Postmoderne. Und er ist 1900 gestorben. Und das, was er gesagt hat, was er angekündigt hat, das ist im Grunde 70 Jahre später erst in diese Welt eingetreten und hat sich in den letzten 50 Jahren als ein zentrales Mindset westlich geprägter Gesellschaften dokumentiert. Also um das noch einmal aufzunehmen und zu unterstreichen, was du gesagt hast, der Text ist ein Schlüsseltext, einer von 3, 4, wenn man auf die Philosophie von Nietzsche zugeht, und wahrscheinlich, um unsere Sendung jetzt hier Folge noch mehr aufzuwerten, der meistzitierte Text der neuzeitlichen und modernen Philosophie. Ja. Also ich habe seinerzeit recherchiert und es hat gar nicht aufgehört mit Kommentaren letzten Endes zu dem tollen Mensch. Und gerade deshalb müssen wir auch genau schauen, am Text entlang schauen, das hätte Nietzsche auch gewollt, was er uns hier eigentlich sagen will. Damit bin ich schon bei einer zweiten Profession von Nietzsche. Er ist auf der einen Seite tatsächlich Prophet der Postmoderne, so hat ihn der italienische postmoderne Philosoph Gianni Vattimo bezeichnet, vollkommen zu Recht, wie ich meine. Und er ist eben auf der anderen Seite von seinen Ursprüngen her eben auch Althistoriker, Literaturwissenschaftler. Und das merkt man an jeder Stelle. Wie dieser Text verdient unsere Aufmerksamkeit, weil er von einem Stilisten, Essayisten von allerhöchstem Rang zusammengeschrieben worden ist. Also es ist fast ein Text im Cento-Stil, wie wir ihn nur von Hamann kennen, der ja auch verschiedenste Einflüsse deutlich gemacht hat im Vollzug des Textes und des Ganges des Textes. Unter anderem sind mindestens 30 Bezüge auf die Heilige Schrift drin, aber auch ganz, ganz vieles andere. Mal gucken, was wir heute in dieser knappen Stunde, die uns zur Verfügung steht, heben können. Zum Leben. Nietzsche hat im Wesentlichen in einer dreifachen Weise eine Bedeutung gehabt. Auf der einen Seite als Kulturphilosoph, das war seine frühe Phase. Dann eben als Althistoriker, das ist so die allererste Phase, die er aber dann relativ schnell auch verlassen hat. Und schließlich eben als Philosoph bzw. Prophet, als prophetischer Philosoph. geboren 1844 in Ostdeutschland und gestorben 1900 an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, aufgewachsen in einem Frauenhaushalt und in einem Pfarrhaus. Und das macht schon ganz, ganz viel deutlich, in einem pietistisch geprägten Pfarrhaus. Phasenweise in Naumburg, wo er also auch gelebt hat, war es, ich weiß nicht, 6 Frauen, glaube ich, Mutter, Schwester, Großmutter, 2 unverheiratete Tanten, das sind jetzt mal gerade 5, aber es kamen eben auch noch andere Frauen dazu. Der Vater starb sehr früh, was Nietzsche außerordentlich bedauert hat später immer und was zu einer bestimmten Prägung dann eben auch beigetragen hat, bis hin zu dem berüchtigten Frauenhass, der in seinem Werk zu finden ist. Wir haben ja auch bei Kant festgestellt, dass es da dunkle Seiten gibt. Ja. Und wir müssen auch bei Nietzsche nicht einfach alles akzeptieren, sondern wir gehen hier so vor, dass wir gucken, was hilft uns wirklich weiter. Das wäre meine Perspektive auf diesen Text. Also ich verplapper mich. Er wächst in einem pietistisch geprägten Frauenhaushalt auf. Und er macht eine echte Bekehrung durch. Das ist für das Verständnis seines Werkes außerordentlich wichtig. Wir haben von ihm gedichtete Lob- und Anbetungslieder, die er mit 16, 17 Jahren geschrieben hat. Es entsteht der Wunsch, Theologie zu studieren. Er geht dann an die Universität und studiert Altphilologie und Theologie. Das zeigt seine sehr frühen Interessen. Stößt dann auf die Leben-Jesu-Forschung von Strauss, einem liberalen Theologen. Und der verdirbt ihm das Interesse an der Theologie, jedenfalls an der akademischen Theologie. Die Frage nach Jesus und die Frage nach der Sagbarkeit Gottes und der Rolle Gottes lässt ihn ein Leben lang, bis auch in die Zeit der Umnachtung, nicht mehr los. Ja. Edith Düsing hat hier ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, das die verschiedenen Phasen eben auch abbildet. Aber er kommt über der Lektüre, über der Begegnung mit der damaligen akademischen Theologie, fällt er von diesem Glauben, den er sich zunächst angeeignet hatte, ab. Er studiert Theologie und zunächst und gibt das dann auf. Die Altphilologie behält er fort und er ist dermaßen begabt, man sollte das Wort nicht so häufig gebrauchen, aber seine geniale Begabung ist so offenbar, dass er mit 24 Jahren eine Professur an der Universität Basel bekommt, ohne promoviert zu haben. Also der ist noch schneller gewesen als du.
Ja, so schnell war ich nicht, ja, genau.
Ja, also echt krass. Und er merkt aber bald, auch aufgrund des mangelnden Echos, dass seine Schriften teilweise jedenfalls finden, dass das nicht seine eigentliche Profession ist. Wir können dann in seinem Wirken mehrere Phasen unterscheiden. Er gebärdet sich als Kulturkritiker, findet dabei aber nicht sehr viele Freunde. Also ein verbürgerlichtes Christentum in der protestantischen Synthese von Kultur und Religion, das ist nicht sein Ding. Und da blickt er viel zu kritisch drauf. Das Kritische hält sich durch. Dann gewinnt er immer mehr philosophische Interessen. Ich erspare uns jetzt die verschiedenen Windungen. Und in den 80er Jahren kommt es dann zu einer granatenmäßigen Explosion von Schriften. Eine davon ist die Fröhliche Wissenschaft, aus der du gerade den Aphorismus 125 vorgetragen hast, aber auch der Antichrist, die Genealogie der Moral. Und das ist eigentlich das, was man im Wesentlichen unter Nietzsche versteht, wenn man sich etwas auskennt und von Nietzsche spricht. Das sind seine philosophischen Hauptwerke. Und dann kommt es viel diskutiert, 1889 in Turin. Nietzsche hält sich sehr gerne in Italien auf, das kann ich gut verstehen. Es kommt in Turin zu einem Zusammenbruch und zu einem psychischen Zusammenbruch, von dem er sich nie wirklich vollständig erholt. Und nach diesem Zusammenbruch haben wir eigentlich keine Veröffentlichung aus eigener Hand mehr. Nietzsche sieht, wie auf der Straße, und das ist sehr bezeichnend, warum er zusammenbricht. Er sieht, wie ein Kutscher unbarmherzig mit der Peitsche auf ein Kutschpferd einschlägt, das nicht mehr kann. Und dieses Pferd knickt ein und Nietzsche hält es nicht aus und bricht zusammen psychisch.
Krass, ja.
Das ist krass, weil das doch schon ein Hinweis darauf ist, wie er von seinem Menschsein her zur Schwäche, zum Nichtvermögen, zum Schwachsein steht. Also dieses, ich will jetzt nicht sein ganzes Werk von daher lesen, aber ich finde, man kommt daran auch nicht vorbei, wenn man Nietzsche lesen und verstehen möchte. Und es gibt dann aus dem letzten Lebensjahrzehnt eine Fülle von Aphorismen, die er ja auch vorher schon als Veröffentlichungsmedium favorisiert hat, bei denen teilweise diskutiert wird, ob sie nicht auch Zeichen geistiger Umnachtung zeigen und inwieweit sie ernst zu nehmen sind. Aber da sie sich vielfach in Kontinuität zu früheren Gedankengängen bewegen, muss man das, glaube ich, für die große Masse doch abweisen. Eine letzte Bemerkung zur Rezeption. Nietzsche gilt vielen dann ja auch als ein Hauptmunitionator des NS-Regimes und seiner Ideologie, der Wille zur Macht. Er hat nie ein Buch der Wille zur Macht geschrieben. Seine Schwester Elisabeth Förster Nietzsche hat nach dem Tod des Bruders sich anheischig gemacht, ich versuche die Polemik zu vermeiden, aus den hinterlassenen Schriften ein solches Werk zusammenzustellen, nach ihrem Gusto. Mhm. Und das gibt's übrigens heute noch, bei Kröner wird das nach wie vor herausgegeben und hat das Nietzsche-Bild unendlich negativ beeinflusst und in einer falschen Weise geprägt. Es ist dann die Großtat von zwei italienischen Philologen und Philosophen gewesen, Nietzsches Werk in einer kritischen Gesamtausgabe und kritischen Studienausgabe zugänglich zu machen. Und darauf sollte man sich nach Möglichkeit beziehen, wenn man Nietzsche heute lesen möchte. So viel mal. Ich hoffe, es war nicht zu lang.
Nein, das war ein ganz hervorragender Einstieg, ein Einzoomen auf Leben und Werk Friedrich Nietzsches. Wir haben uns ja überlegt, wie nähern wir uns diesem bemerkenswerten Philosophen? Und ein Kennzeichen seines Werks, und es gibt philosophische Gründe dafür. Ein Kennzeichen ist, er ist kein systematischer Philosoph. Er ist eben eigentlich in gewisser Weise eine Antithese zu Kant, zu dem wir ja die letzten drei Jubiläumsfolgen gemacht haben, der ein unglaublich aufgeräumtes Denken aufweist, der in scharfen Begriffen, philosophischen Begriffen operiert, versucht eigentlich Erzählungen und Metaphern, soweit es geht, aus den Weg zu gehen oder allenfalls als didaktische Veranschaulichungen zu gebrauchen, aber Philosophie ist für ihn quasi eben reine Begriffsarbeit und systematische Knochenarbeit. Nietzsche ist quasi die Antithese dazu. Sein Werk ist überhaupt nicht systematisch, hat schon alleine an dem Text, den ich gelesen habe, eingangs dieser Aphorismus 125, merkt man diese metaphorische Wucht und diese narrative Verdichtung, die seine Texte auf weiten Strecken auszeichnen. Mhm. Also man merkt hier, es ist ein ganz anderer Stil, aber es ist ein anderer Stil aus Gründen. Und da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Und wir haben gedacht, wie nähern wir uns ihm? Es wäre irgendwo, wir würden ihn in ein Schema pressen, wenn wir jetzt die nietzscheanische Systematik auftun würden. Ich glaube, wir denken ihm besser nach, wenn wir tatsächlich einen solchen Text jetzt erarbeiten und versuchen einzutauchen in die sprachliche Kraft und auch die inhaltliche Brisanz eines solchen Textes. Ja. Und ich versuche dir so ein bisschen Bälle zuzuspielen, wenn ich jetzt aber quasi, wenn die Pferde vorausgaloppieren, dann holst du mich wieder zurück, weil es ist mir wichtig, dass du uns mitnehmen kannst in deine jahrzehntelange Beschäftigung mit Nietzsche und auch mit diesem Text. Und übrigens, jetzt mache ich gerade einen kurzen Werbeblock für deine Bücher. Du hast ja eigentlich ist es auf 4 Bälle angelegt, 3 sind erschienen bereits, wie die wahre Welt zur Fabel wurde. Die ganzen Bände sind eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem christlichen Zeugnis in der Postmoderne und du hängst alle Bände auf, im Titel schon an Zitaten aus diesem Aphorismus 125 und setzt dich intensiv mit Nietzsche auseinander, nicht nur als Stichwortgeber für deine Ausführungen, sondern als einer, der eigentlich geradezu prophetisch die Problemlage vorausgesehen hat, in der sich die Kirchen heute und das Christentum heute befindet. Also wer sich mit Nietzsche eingehender befassen möchte und auch eine zig Seiten lange Auslegung zu diesem Text lesen möchte, der sei verwiesen auf Heinz-Peter Hempelmann. Wir haben den Horizont weggewischt. Das erste Buch heißt, was sind denn diese Kirchen noch? Und der dritte Band heißt,
Stürzen wir nicht
fortwährend.
Der vierte Band ist noch nicht erschienen. Der Verlag hat inzwischen die Geduld verloren. Und liefert sie auch nicht mehr aus, aber über meine Homepage, wenn ich das gerade noch sagen darf, kann man es bestellen.
Super, sehr gerne. Also Peter, der tolle Mensch, wo willst du einsteigen?
Mit deiner sensiblen Wahrnehmung keine systematische Philosophie. Wir haben uns nochmal 3 Folgen an Kant abgearbeitet. An seiner These, hier offenbare ich euch autoritativ, autoritär die Wahrheit über die Vernunft und eigentlich auch über die Gewissheit von Wahrnehmung und so weiter. Und Nietzsche ist tatsächlich der Antitypos. Und Kant ordnet die Welt und Nietzsche sieht sich dazu schon im Ansatz gar nicht fähig. Kant bezieht eine, abgekürzt formuliert, absolute Position für die absolute Geltung beansprucht. Und Nietzsche relativiert das, was er sagt, von vornherein. Darf ich das gerade darstellen?
Ja, oder willst du großartig. Ja,
also man fragt sich ja, wer ist denn eigentlich dieser tolle Mensch? Was will Nietzsche mit diesem Text? Und Nietzsche möchte geradezu verhindern, dass wir ihm glauben, dass wir uns ihm anschließen. Also man hört sehr oft die Frage, was ist denn nun eigentlich Nietzsches Position? Und Nietzsche tritt schon durch den Stil, durch die Anlage seiner Werke genau dieser Frage, diesem Anliegen entgegen. Also erstens, er lässt einen tollen Menschen auftreten. Zum Toll hast du schon das Wichtigste gesagt. Also ein verrückter Mensch. Ein übrigens dann im doppelten Sinne Verrückter, einer, der nicht ganz klar ist, den man nicht ganz ernst nehmen kann, aber auch ein Verrückter, einer seiner Zeit Verrückter, nicht wirklich mit ihr gleichzeitiger Mensch. Und er erzählt eine Geschichte. Erzählt Kant Geschichten? Nein. Kant entwirft ein abstraktes System und sucht die Wahrheit im System jenseits der Erfahrung, jenseits der Geschichte. Und Nietzsche, das gehört dazu, das muss man mitdenken, wenn man den Text liest. Nietzsche erzählt eine Geschichte, um von vornherein dieses vom Rationalismus vermaledeite Medium der Empirie, der Geschichte eben aufzunehmen und zu sagen, frech gesagt, glaubt mir nur nicht, ja? Und der dritte Beleg dafür steht auch nochmal in der ersten Zeile. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört? Es ist eine Geschichte, dazu noch vom Hörensagen. Also eine dreifache Einklammerung des Geltungsanspruches. Und nach Nietzsche, und jetzt kommen wir fast schon im Bereich der Theologie hinein, kann man nur noch so in dieser indirekten Weise von Wahrheit letzten Endes sprechen. Ja, wir haben übrigens bei Kierkegaard Parallelen, der auch eine indirekte Hermeneutik entwickelt und in seinen Schriften nicht jemand einfach auftreten lässt, der eine Position formuliert, sondern da passiert es im Dialog. Hier ist quasi eine Parallele dazu.
Ja. Jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich finde das sehr bemerkenswert, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen, dass die Art und Weise, in der Nietzsche sein Anliegen vermittelt, das Medium, in dem er es vermittelt, bereits quasi eine Depotenzierung seines Geltungsanspruches mit verbaut hat. Also er will etwas sagen, aber er will es so sagen, dass es nicht als neue Gegenposition in Anschlag gebracht werden kann, sondern erzählt es eben im Munde eines verrückt gewordenen Menschen als eine Geschichte, die über Umwege vom Hören sagen quasi überliefert wurde und eben als eine Geschichte, als eine närrische Fabel, als ein, man könnte sagen, ein Märchen und damit, wie soll man sagen, damit bricht er den eigenen Geltungsanspruch gleich dreifach.
Ja, so ist es.
Und ich glaube, wir kommen darauf zurück, wenn wir auch über Postmoderne und Relativismus sprechen. Aber da will ich jetzt nicht zu weit vorausgreifen. Aber ich wollte das noch einmal auf den Punkt bringen, dass die Art, das Medium, und da war er auch einfach schlau genug, um zu wissen, wenn man in dieser fundamentalen Gründlichkeit dem der Philosophie seiner Zeit widersprechen kann, will, dann kann man es nicht tun, indem man einfach dem System Kants oder wem auch immer ein neues System entgegensetzt.
Ja, richtig, das ist die Antithese zum deutschen Idealismus, der sich ja immer weiter überholt. Erst Kant, dann Fichte, Schelling, Hegel und immer neue Systembildungen, die hinterher in sich zusammenbrechen.
Ja.
Ja, nach denen dann phasenweise kein Hahn mehr kräht. Es gibt heute einige wenige, auch hochqualifizierte Philosophen, die sich da noch munitionieren und Entdeckungen machen. Aber im Großen und Ganzen ist das abgeschlossen. Und hier ist jemand, der eine, wir kommen dazu, fundamentale Metaphysikkritik übt. Kritik übt an der Möglichkeit, die Wahrheit festzustellen. Und der schon in der Art und Weise, wie er versucht, das zu sagen, vorne dieses depotenzierende Vorzeichen machen, dein Begriff depotenzieren. Und er tut's narrativ. Auch das ist ja dann von postmoderner Philosophie vielfältig aufgenommen worden. Damit verbindet sich ja auch ein ganz anderer Wahrheitsanspruch. Guck mal, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich habe etwas mitbekommen.
Ja.
Ich erzähle dir das jetzt, du hörst dir das an oder auch nicht, du musst das ja gar nicht. Und dann überlegst du, wie du dich dazu verhältst.
Mhm.
Ja, das ist, Gianni Vattimo würde sagen, das ist schwache Philosophie. Schwaches Denken, nicht schwachsinnig, sondern schwach. Ja, ich biete dir etwas an. Und das ist natürlich theologisch hochinteressant und anregend.
Da wollte ich gerade drauf springen. Da liegt es natürlich sehr nahe, Parallelen auch zur Gleichnisrede von Jesus selber zu ziehen, zu Geschichten, auch überhaupt zur Narrativität der biblischen Überlieferungen. Der christliche Glaube beruht ja auch nicht auf einer systematischen Dogmatik, sondern auf einer Geschichte, die Menschen mitreißen, die fortgeschrieben wird im ersten und zweiten Testament und Jesus selber erzählt viele auch kleine Geschichten, in denen Menschen sich wiederfinden. Und eine andere Parallele, die sich natürlich aufdrängt, vielleicht kannst du das gerade ein bisschen ausführen noch, ist diejenige zum alttestamentlichen Propheten. Hier gibt es ganz viele Bezüge, auf die man aufmerksam machen kann.
Ja, ich sagte ja eben schon, es gibt eine ganze Reihe von biblischen Bezügen, die dann auch ein Stück weit aufschließen. Man müsste sie eigentlich nur sammeln und gucken, was bedeutet das denn? Was Nietzsche eigentlich letzten Endes sagen will. Habt ihr nicht von jedem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete? Da würden wir heute schon aus ökologischen Gründen sagen, macht das doch bitte nicht, ja? Es ist doch Unsinn. Aber es ist natürlich an sich schon Unsinn. Wenn es hell ist, dann muss ich keine Laterne anzünden. Wann ist es denn oder warum ist es denn hell? Das Licht ist ja immer auch Metapher für etwas anderes. Seit der Aufklärung ist es hell geworden. Das Licht der Vernunft erstrahlt alles.
Mhm.
Ja, das spielt hier mit. Die Lichtmetaphorik, die Aufklärung hat's hell gemacht.
Ja.
Und der tolle Mensch kommt am hellen Vormittag und zündet eine Laterne an und signalisiert damit ja im Sinne einer prophetischen Zeichenhandlung. Es ist dunkel. Es ist
eigentlich nicht so, dass wir sehen können. Er will aufmerken lassen, er will dieses aufklärerische Selbstverständnis, da stehen Leute zusammen, welche nicht an Gott glaubten, also der Atheismus, die Gottesleugnung als eine aufgeklärte Position, die sagt, mit diesem Kirchenglauben sind wir letzten Endes fertig. Und Nietzsche kommt da rein und eben nicht. Der tolle Mensch kommt da rein und sagt, ihr irrt euch. Ja. Ihr habt ein Selbstverständnis, das nicht wahr ist. Ihr müsst im Grunde erst erleuchtet werden. Und ganz zum Schluss dann, die Leute blicken befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ja, da denken wir natürlich an den Propheten Elia, der auch eine entsprechende Zeichenhandlung dann vorgenommen hat und den Krug, mit dem er Wasser getragen hat, dann, als er den Eindruck hat, das Volk Israel hört nicht, zerstellen lässt auf dem Felsboden.
Ja, ja. Also hier sind ziemlich eindeutige auch biblische Bezüge oder Stilelemente erkennbar. Nietzsche zeichnet den tollen Menschen quasi als prophetische Figur, die mit der Laterne am heiteren Tag deutlich macht, es ist in Wahrheit finster. Es heißt hier ja auch, wir bewegen uns fort von allen Sonnen, also fort vom Licht in die Dunkelheit. Und das, ich weiß jetzt nicht, das Zerbersten der Laterne zum Schluss kann natürlich signalisieren, dass auch die Laterne das gewünschte Licht nicht bringt. Also, dass diese Bewegung weg von allen Sonnen unaufhaltsam ist.
Der Prophet scheitert und jetzt ist es richtig dunkel. Ja.
Ja.
Das ist natürlich wahr. Also diese prophetische Haltung, das wird eben hier durch diese prophetische Zeichenhandlung, von der wir ja ganz viele im Alten Testament haben, eben auch deutlich.
Und jetzt, Peter, der tolle Mensch, der sucht etwas, der sucht Gott. Der kommt und sagt, ich suche Gott. Und er ist verloren gegangen, Gott ist verloren gegangen. Und in einer unfassbaren Bildgewalt beschreibt er dann den Vorgang des Gottesmordes. Was will der tolle Mensch damit sagen?
Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage für die Interpretation. Aber nachdem du das gerade jetzt nochmal hervorgehoben hast mit dem, er sucht Gott, das wird ja mehrfach gesagt, nicht wahr? Ein Prophet, der nach Gott sucht, ist doch das Gegenteil von einem Propheten, der eine Botschaft hat. Also hier ist kein Prophet, der eine Botschaft hat und aufdrängt. Das ist, wenn man so will, sogar eine vierte Depotenzierung, die hier passiert, ja? Sondern hier kommt jemand, der Fragen stellt. Und der damit schon die ganze Unübersichtlichkeit der Situation deutlich macht. Man muss am hellen Vormittag eine Laterne anzünden. Da kommt ein Prophet, aber der hat nichts zu sagen, sondern der stellt in Frage.
Ja, ja. Normalerweise kommt der Prophet von Gott her.
Ja.
Und der hier, der sucht ihn erst.
Ja. Ja. Also das trieft vor biblischen Bezügen und Antithesen. Die Fragen gehen wir vielleicht gerade dann auch nochmal durch die Verse durch. Verse ist gut. Durch die Zeilen. Ist er denn verloren gegangen? Das ist ein Zitat von 1. Könige 18. Elia und die Baalspriester auf dem Horeb.
Ja, genau.
Ja, berühmte Szene. Willst du sie gerade erzählen?
Erzähl du sie nach. Das ist gut.
Ja. Berühmte Szene. Israel fällt von Jahwe ab und folgt dem Baal nach. Und der Elia kriegt dann von Gott den Auftrag, die Baalspriester auf dem Horeb zu sammeln. Da kommen 450 Baalspriester und er ist der einzige Prophet Jahwes, der übrig geblieben ist. Und dann wollen sie miteinander, machen sie einen empirischen Test, wer ist denn Gott?
Ja.
Und dann werden diese Opfer inszeniert. Also man soll richtig sehen können, welcher Gott ist denn jetzt mächtig. Und der Elia macht so seinen Holzstoß und das Opfertier drauf. Und die Baalspriester machen ihre Holzstöße und das Opfertier drauf. Und dann sagte so, jetzt lasst mal, zeigt mal, was euer Gott kann. Und der Gott soll Gott sein, dem es gelingt, diese Holzstöße zu entflammen. Und die Baalspriester, die tanzen von morgens bis in den Abend, sie zerritzen sich und so weiter, um ihren Gott zu einer Reaktion zu bewegen. Es passiert nichts. Und dann geht Elia hin und sagt, okay, jetzt holt mal 12 Eimer Wasser, wässert das bei mir richtig, auch empirisch Signifikanz, damit niemand hinterher sagen kann, ja, ich hätte gefuscht. Und dann betet er und Gott entflammt seinen Holzstoß. Und in dem Zusammenhang macht sich Elia dann eben lustig über die Baalspriester. Und da fallen dann diese Worte, von der Verlorenheit Gottes ist er denn beiseite gegangen, wörtlich formuliert im Alten Testament. Und auch das weiß Nietzsche natürlich. Ist er auf Toilette gegangen?
Ist er ausgetreten?
Ist er ausgetreten?
Ja, genau.
Also das wollen wir unseren Hörern auch nicht vorenthalten, dieses Detail. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? Überhaupt diese Bilder angewandt auf Gott, ja? Ein Gott als Kind, Gott als jemand, der sich versteckt, Gott, der sich fürchtet. Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert? Also eine Wahrnehmung der Verborgenheit und der Nichtanwesenheit Gottes. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen, jetzt kommt die Antwort. Wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir alle sind seine Mörder, aber wie haben wir dies gemacht? Und das ist natürlich auch die spannende Frage, die wissen sich ja jetzt hier nicht in irgendeiner Weise verantwortlich. Und er antwortet, indem er wieder mit Bildern reagiert, wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Kann man das Meer austrinken? Natürlich nicht. Wer gab uns den Schwamm, um den Horizont wegzuwischen? Der Horizont ist im Flugzeug und im Schiff und wenn man unterwegs ist, ja, das entscheidende Mittel, um sich zu orientieren. Mhm. Und Nietzsche sagt, das ist weg. Wer gab, wie haben wir das gemacht, dass wir den Horizont verloren haben? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne loskettelten? Also Rekonstruktion dieser Bilder. Im kopernikanischen Weltbild ist die Sonne der Bezugsplanet. Ja, das wissen wir. Wir leben als Erde von der Sonne, um die wir uns drehen, die uns die Tagzeiten beschert und so weiter, die Wärme gibt, die wir brauchen. Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Und es sind jetzt Fragen. Fort von allen Sonnen stürzen wir nicht fortwährend. Und dann potenziert er diese Wahrnehmung, das sind ja sinnliche Wahrnehmungen, nochmal und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten. Das heißt, ich stürze zwar, diese Empfindung habe ich, aber ich kann, weil ich den Horizont weggewischt habe, noch nicht einmal mehr sagen, in welche Richtung ich stürze.
Es gibt noch nicht einmal mehr oben und unten quasi, die Gravitationskräfte sind außer Kraft gesetzt, es geht in alle Richtungen. Ich finde das einfach metaphorisch unfassbar stark. Also das stärkere Bilder kann man nicht finden, um diesen Verlust der Orientierung zu beschreiben, den der tolle Mensch mit dem Tod Gottes verbindet.
Ja, richtig. Oh, genau, das alles ist Auslegung des Todes Gottes. Und also gibt es noch ein Oben oder ein Unten, hast du schon quasi zitiert. Und nochmal gesteigert jetzt eben auch im kognitiven Sinne, irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts.
Ja.
Das ist die Ansage des Nihilismus. Da steht nicht, wir wollen Nihilisten sein. Es ist alles, wir wollen jetzt mal alles relativ, wir lehnen alle Werte ab. Sondern Nietzsche sagt, wir finden uns in einer Situation vor, in der wir uns nicht mehr orientieren können, weil uns alle Bezugspunkte fehlen. Ja?
Mhm.
Und dann kommen nochmal Bilder, haucht uns nicht der leere Raum an, der Horror Vakui in der klassischen Physik, ja. Also das ist das, Gott kann keinen Horror Vakui geschenkt haben. Aristotelische Metaphysik und Physik, den gibt's gar nicht, ja. Die Vorstellung eines leeren Raumes ist ein Horror. Ist es nicht kälter geworden eben? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht, müssen nicht Laternen vormittag angezündet werden.
Ja.
So. Und Die entscheidende Frage lautet natürlich jetzt, was hat das mit Gott zu tun, mit dem Tod Gottes?
Ja.
Nietzsche greift hier auf den zentralen Begriff der christlichen Theologie zurück, auf die Bezeichnung des zentralen Ereignisses der Weltgeschichte überhaupt. Hegel hatte ja vom Tod Christi am Kreuz als dem Tod Gottes zuerst gesprochen, also in der Vorlesung Glauben und Wissen. Und dieses zentrale Wortbild, das greift er auf, um die Bedeutung dessen zu bezeichnen, was er vermittelt durch die Geschichte vom tollen Menschen heraufziehen sieht. Also höher kann man gar nicht greifen, wenn man die Bedeutung von etwas deutlich machen will, als dass man auf den Tod des Sohnes Gottes am Kreuz quasi hinweist und die Bezeichnung dieses Todes nimmt, um deutlich zu machen, Leute, das ist das, was wir gerade erleben. Mhm. Ja, damit ist aber gleichzeitig gesagt, es geht jetzt nicht um das Kreuz oder mit Hegel um den spekulativen Karfreitag,
ja,
sondern es geht um ein ungeheuer wichtiges in seiner Bedeutung nicht zu überschätzendes Ereignis.
Ja, es geht eben nicht um einen erlösenden Tod auch.
Nein, das überhaupt nicht.
Ist gerade nicht, was der tolle Mensch im Blick hat.
Das wäre meine erste Antwort auf die Frage.
Ja. Es geht aber auch nicht, und vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, es geht eben auch nicht einfach um die Behauptung eines dogmatischen Atheismus. Also ja, das ist ja immer wieder gemacht worden, dass man Nietzsche quasi zum großen Vordenker und Fürsprecher einer atheistischen Position gemacht hat, zu einem großen Rufer gegen die Existenz Gottes. Es gibt doch diesen bekannten Toilettenspruch oder diese, das ist ja ursprünglich an eine Wand gesprayt gewesen. Gott ist tot, Nietzsche. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Postkarte gehabt davon oder so. Gott ist tot, Nietzsche. Und dann
Nietzsche
ist tot, Gott. Und das habe ich früher ganz triumphal wahrgenommen und gedacht, ja genau, so quasi der Philosoph, der Gott für tot erklärt hat, ist jetzt selber unter der Erde und Gott quasi, ich habe das dann schon fast mit Schadenfreude wahrgenommen, quasi Gott hat dann das letzte Wort über dem atheistischen Philosophen. Das verkennt aber, dieses Framing verkennt, was der tolle Mensch mit dem Tod Gottes wirklich meint.
Richtig. Ja, das, genau diese Inschrift kam mir auch in den Sinn. Ich erinnere mich da nochmal an ganz andere Formen christlicher, absolut fehlgeleiteter Apologetik. Bei mir ist das erste Mal ist mir das begegnet bei Gerhard Bergmann. Also Nietzsche, der Beweis, dass er geistig umnachtet gestorben ist, ist ja der beste Beleg dafür, dass sein Atheismus ein grandioser Fehler war. Mhm. Also den hat's zu Lebzeiten dann schon. Also passt nur auf, ihr Gottesleugner, euch holt Ähnliches ein. Aber das sind nicht nur fehlgeleitete Pietisten, die sowas behauptet haben, sondern ich habe jetzt kürzlich noch in der Schrift eines eigentlich anerkannten Neutestamentlers, der sich aufs philosophische Gebiet verirrt hat, ich sage jetzt den Namen nicht, die fette Behauptung gefunden, Nietzsche sei Atheist gewesen. Das kann man nur behaupten, wenn man diesen Text nicht wirklich gelesen hat. Mhm. Als Exeget ist das natürlich besonders traurig. Also der erste Hinweis wäre die Depotenzierung, auf die wir deutlich hingewiesen haben, die drei- beziehungsweise vierfache Einklammerung. Nietzsche will alles, nur nicht eine neue Position darstellen. Und das wird ja auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade zum Schluss ausgelegt haben, völlig deutlich. Eine Position setzt ja eine Positionierungsmöglichkeit voraus. Und das ist ja exakt das, was Nietzsche bestreitet.
Ja.
Ja. Und das finden wir im Text selber auch. Da stehen ja Leute, die nicht an Gott glauben, heißt es wörtlich. Mhm. Und die lachen ihn aus.
Ja, genau.
Ja. Und das ist der beste Beleg dafür, dass er gerade nicht zu ihnen gehört. Und umgekehrt, der Prophet muss für diese Leute, die nicht an Gott glauben, eine Erkenntnislaterne anzünden. Was ja auch bedeutet, dass ihre Position gerade nicht die wahre ist. Ja?
Ja.
Und dann wird das Ganze aber eben noch einmal überholt in der Weise, dass wir gar keine Position mehr beziehen können, weil wir ja nach allen Seiten stürzen und noch nicht einmal mehr sagen können, in welche Richtung das geschieht. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit mehr. Uns fehlt die Möglichkeit, uns zu positionieren.
Mhm.
Damit ist nicht nur ein Theismus im Sinne einer metaphysischen Behauptung der Existenz Gottes, sondern ganz genauso auch ein Atheismus zurückgewiesen. Ein Atheismus weiß zu viel. Ja, das ist die zentrale Aussage dieses Textes. Aber ich glaube, wir müssen einen Nagel noch einschlagen, um das wirklich richtig deutlich zu machen. Ja. Wenn es um diesen Horizont geht, um diesen Verlust der Orientierung, der als Verlust Gottes letzten Endes artikuliert wird, als Verlust dessen, was das Wichtigste ist, sonst hätte man nicht zu diesem Prädikat Zuflucht genommen, dann geht es dabei bei Nietzsche, auch im Kontext seines anderen Werkes, darum, dass nicht der christliche Gott gestorben ist. Dazu äußert er sich an anderer Stelle, sondern dass der Gott der Metaphysik gestorben ist, ja? Also das, was uns Orientierung gibt, das, woran wir uns festmachen, die Sonne, das, was uns Horizont ist, wenn wir nach der Wahrheit fragen. Die Wahrheitsfrage in der abendländischen Philosophie setzt ja einen Horizont voraus, der mir deutlich macht, bin ich jetzt näher dran oder nicht? Oder bist du jetzt näher an der Wahrheit oder ich? Das alles ist eben im Grunde an Möglichkeit zerbrochen. Um es mal deutlich zu machen, die klassischen metaphysischen Götter sind nach Nietzsche die Wahrheit. Die Vernunft, das Schöne, das Gute, das Gerechte, das sind die Götter der griechischen Metaphysik seit Platon und Aristoteles. Und das sind die Größen, an denen wir uns 400 Jahre orientiert haben. Und Nietzsches Aussage ist jetzt, diese Götter sind uns verlustig gegangen. Ja. Und jetzt stehen wir wie der Kaiser ohne seine Kleider. Und wissen wirklich nicht mehr, was wir letzten Endes machen sollen.
Und das ist jetzt, glaube ich, was du jetzt gesagt hast, ist eine ganz entscheidende Schärferstellung, die erst deutlich macht, wie fundamental die Erschütterung ist, die der tolle Mensch eben mit dem Tod Gottes in Verbindung bringt.
Ja.
Und du hast vorhin gesagt, das ist wahrscheinlich ein Schlüssel zum Verständnis dieses kurzen, aber wahnsinnig dichten Textes. Der tolle Mensch geht schon zu Menschen, die nicht an Gott glauben.
Ja.
Und er sagt, Gott ist tot, und die anderen lachen ihn aus und haben wahrscheinlich das Gefühl, er würde ihnen eine Banalität erzählen, etwas, was sie glauben ja eh schon lange nicht mehr an diesen Gott. Und der tolle Mensch tritt aber in einer Art und Weise auf, die deutlich macht, er ist überzeugt, dass der Tod Gottes auch für diese Ungläubigen, für diese dogmatischen Atheisten eine fundamentale Erschütterung all ihrer Gewissheiten bedeutet. Also, dass der Tod Gottes sehr wohl auch für die strammen Atheisten von großer Bedeutung ist, weil eben nicht einfach auf den Tod des christlichen Gottes abgehoben wird, sondern auf das Ende jeder metaphysischen Orientierung, gerade auch einer Vernunftorientierung, die unter Zuhilfenahme rationalistischer Argumente den Glauben an Gott verabschiedet. Auch diese Art der Orientierung geht verloren. Also diese ungläubigen oder nicht mehr gläubigen Fänger dieser Botschaft merken gar nicht, wie tief sie selbst betroffen sind von diesem Tod Gottes.
Ja. Dieser Nihilismus, jetzt bitte nicht als Wertung verstehen, sondern als Beschreibung der erkenntnistheoretischen Situation betrifft alle. Er betrifft eben auch alle, die meinen, noch Positionen vertreten zu können. Dass das eben in meinen Augen nochmal sehr schön rekonstruiert. Das Gelächter dieser Leute und der auf der einen Seite und der Prophet der denen, die ja schon aufgeklärt sind, meint, noch eine Laterne anzünden zu müssen. Das heißt, die müssen im Grunde noch mal eine Metaebene weitergebracht werden. Und diese Metaebene ist eben Atheismus, ist jetzt nicht das, worauf es ankommt, sondern ihr müsst kapieren, dass ihr auch eure Positionen selber noch mal verneinen müsst. Mhm. Und damit haben wir letzten Endes eigentlich den Kern dessen erreicht, was postmodernes Philosophieren in endlosen Variationen darstellt.
Ja.
Dass wir nicht mehr in der Lage sind, absolute Positionen zu behaupten. Ja, wir können es sowieso nicht, aber postmodernes Philosophieren klärt darüber auf, dass wir eben in diesem Nichts unterwegs sind.
Wie kommt Nietzsche zu dieser Diagnose? Kann man das rekonstruieren? Wie kommt er? Das ist ja dann 100 Jahre später ist er quasi zum Kronzeugen geworden für eine postmoderne Philosophie, die auch aufgrund von sprachphilosophischen Überlegungen und so weiter deutlich macht, uns das ganze, unser ganzes Denken hängt eigentlich in der Luft und wir kriegen das nicht auf den Boden der festen Gewissheiten oder der Realität herunter. Und er ist eigentlich viel zu früh, er sagt das in diesem Text, der tolle Mensch geht dann ab und sagt, ich bin zu früh gekommen. Er ist zwar schon tot, Gott, aber es dauert, bis quasi die Folgen angekommen sind und die Konsequenzen des Handelns begreiflich werden. Wie erklärst du dir das, dass Nietzsche zu dieser Diagnose kommt?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Bevor wir aber von dem Text wegkommen, noch zwei Anschlussmöglichkeiten für wichtige Themen bei Nietzsche. Also wir haben dann die Aussage, ist nicht die Größe dieser Tat so groß für uns, müssen wir nicht selbst zu Göttern werden.
Ja.
Also nachdem wir das Absolute, den Absoluten, die Absoluta beseitigt haben. Also noch Popper, bei dem waren wir ja noch nicht wirklich, aber noch Popper setzt das Konzept einer Wahrheitsannäherung voraus. Mhm. Gut, also wir haben die Wahrheit nicht, würde er sofort sagen, aber es gibt sie. Mhm. So, und der näher ich mich jetzt an. Und auch andere moderne Philosophien setzen das, humanistische Philosophien setzen voraus, es gibt einen Bezugspunkt unserer Erkenntnisbemühung. Das gibt's nicht, das Absolute ist verloren und der Mensch wird in einer neuen Weise zum Maß aller Dinge. Der Mensch tritt in diese Stelle der Absoluta ein. Mhm. Die alten Absolute, an denen sie sich orientiert hat, sind weg. Und jetzt ist der Mensch das neue Absolute. Nietzsche sagt im Spätwerk an einer Stelle, das Individuum ist etwas Absolutes. Also das Individuum ist das neue Absolute. Ja. Es bleibt ja gar nichts anderes mehr übrig, als dass wir uns selber, es gibt ja nichts mehr.
Mhm.
Ja, also nicht in einem ontologischen Sinne, sondern wir finden nichts mehr vor, an dem wir uns wirklich positionell orientieren können. Und deshalb müssen wir nicht selber zu Göttern werden.
Ja.
Da angeschlossen, der Ton, auch so wie du es vorgelesen hast, völlig angemessen, ist ja kein triumphierender Ton, sondern ist ein fragender Ton, ist ein fast tragischer Ton. Mhm. Und die Frage, die auch in diesem Aphorismus ganz laut wird, sind wir dem eigentlich gewachsen.
Ja.
Ja. Um nur ihrer würdig, es gab nie eine größere Tat, aber die Frage ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns?
Ja.
Nietzsche zu Beginn der Postmoderne, wenn ich das so formalisieren darf, stellt schon die Frage, werden wir das überleben? Werden wir damit zurechtkommen? Sind wir, mit Kant gesprochen, zu absoluter Autonomie und Selbstbestimmung? Ohne Horizont, ohne metaphysischen Horizont oder ohne anderen Horizont überhaupt in der Lage. und bleibt dann eigentlich auch nicht nur die Theorie eines universalen Machtwillens. Das heißt, wenn das ein Individuum etwas Absolutes ist, was soll es denn dann davon abhalten, sich auch absolut durchzusetzen? Ja. Und wir haben dann, letzte Bemerkung, dann höre ich sofort auf, gehört diese, wer nur und immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen eine höhere Geschichte. Hier knüpft dann die Theorie vom Übermenschen an.
Ja.
Ja. Das ist nicht Germanentum. So, im Nationalsozialismus wurde das so. Sondern das heißt, wir armen Schweine haben gar keine andere Chance, als nach dem Zerbruch der Metaphysik unsere Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Und die Frage ist, ob wir das schaffen. So, das wollte ich gerne noch ergänzen.
Ja, ja. Die Frage wird auch in dem Aphorismus nach meiner Wahrnehmung eigentlich offen gelassen, ja. Also es wird wirklich ein Problem, eine Problemanalyse durchgeführt und es wird gezeigt, wie fundamental die Erschütterung ist, die mit dem Tod Gottes in diesem Sinn, mit dem Ende aller absoluten metaphysischen Orientierung einhergeht und ob es eine lebbare Alternative für den Menschen gibt, jenseits dieser Gewissheit auf das Gute, das Schöne, das Vernünftige, das Göttliche und so weiter, das ist noch ungewiss. Ja.
Ja. Ja, oder noch mal eine Drehung weiter. Wenn, dann schaffen wir das nur selber.
Ja.
Es wird immer individuell bleiben. Mhm. Ja. Das hat natürlich auch ungeheuer positive Konsequenzen, weil wir Menschen ja diese Absoluta immer auch ausgenutzt haben, ja. Deshalb die postmoderne Vernunftkritik, wenn an Kant zum Beispiel, wenn Kant sich hinstellt und sagt, ich offenbare jetzt euch die Vernunft, ja. Das ist dein Vernunftbegriff. Das ist typisch postmodern, diese Kritik.
Ja, ja.
Das ist doch deine Individualität. Die darfst du gerne haben. Aber zwäng uns das doch bitte nicht auf. Mhm. Ja. Also das sind ungeheuer fruchtbare Perspektiven.
Ja.
Aber jetzt zu der anderen Frage.
Genau, der müssen wir dann schließen. Und es gibt noch so viel zu sagen, aber wir haben ja noch mehrere Folgen vor uns. Wir haben
noch mehrere Folgen. Ich mach das kurz.
Ja.
Es gibt in der Götzendämmerung eine hochvergnügliche Schrift, ein Abschnitt, wie man mit dem Hammer philosophiert. Das ist natürlich schon ein herrlicher Titel. Und er zerschlägt dort die Grundeinsichten der abendländischen Metaphysik. Ich konzentriere das. Er sagt im Grunde, in der Antike, schon bei den Vorsokratikern, gibt's auf der einen Seite die Eleaten, die sagen, nur das, was ewig besteht, das Sein ist unveränderlich und nur das ist das, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Und dann gibt es den Heraklit daneben in diesem Nebenstrom, hatten wir ja, glaube ich, auch schon.
Ja.
Und der Heraklit sagt, wir steigen niemals zweimal in denselben Fluss. Mit anderen Worten, die Wirklichkeit fließt. Und Nietzsches Wahrnehmung ist, den Heraklit haben wir im Grunde völlig vergessen. Hegel greift nochmal auf ihn zurück. Was prägend geworden ist, ist auch über Platon und Aristoteles die Vorstellung, dass nur die Wirklichkeit verlässlich ist, die eben besteht, die Bestand hat, die unveränderlich ist. Und daraus bildet sich eine Substanzmetaphysik, die das Vordergründige, das, was wir erleben, das Leben selbst, die Geschichten, die Empirie nur verachten kann.
Ja.
Das heißt, die abendländische Philosophie natürlich vor allem in der Gestalt von Platon, aber bei Aristoteles eigentlich in genau derselben Weise. Also Gott ist ja im Grunde das System der Philosophie, das System der Struktur, die dieser Wirklichkeit zugrunde liegt. Das ist das Letzte. Das muss man erkennen. Und bei Platon ja sowieso, das Vordergründige ist das Vergängliche, ist die uneigentliche Wirklichkeit und die eigentliche Wirklichkeit, die liegt dahinter,
ja.
Metaphysisch. Das sind die Ideen. Und dann attestiert Nietzsche, absolut hellsichtig, der abendländischen Philosophie, verstärkt dann durch Augustinus, der Neuplatoniker ist und Christentum und Neuplatonismus zusammenführt, attestiert der abendländischen Kultur eine Verachtung des Sinnlichen, eine Verachtung der Geschichte und dafür ein Streben nach dem, was hinter den Dingen liegt, was aber für uns völlig unerreichbar ist. Und was dann letzten Endes bedeutet, er sagt, wir streben Begriffsmumien nach.
Ja.
Also da stirbt was, was überhaupt nicht lebendig ist. Und ausgerechnet das beten wir als Götter an. Also dieser Text wäre ein weiterer Beleg dafür, dass wir den tollen Menschen richtig ausgelegt haben, weil er in diesem Zusammenhang von diesen Begriffsmumien, die Vernunft, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, das Absolute, die Ordnung der Welt als Göttern spricht, ja, und sagt, das hat doch keinen Bestand. Wenn du an Mumien tippst, dann zerfallen sie in der Luft. Und das tut er mit diesem Text, indem er, also ich habe es ja nochmal, das Seiende, das Unbedingte, das Gute, das Wahre, das Vollkommene, alle höchsten Begriffe, damit haben sie ihren stupenden Begriff Gott. Das Letzte, Dümmste, Leerste wird als Erstes gesetzt, als Ens Realissimum. Das ist seine Einsicht letzten Endes, ja.
Mit dem Hammer philosophieren.
Mit dem Hammer philosophieren. Und ich drehe noch eine Runde, um den I-Punkt drauf zu machen. Das gilt natürlich auch für die Wahrheit. Und da kommt die Sprachphilosophie, die du ja eben am Rande auch genannt hast, auch dazu. Nietzsches Frage ist ganz einfach. Wir haben daran geglaubt, dass es diese Absoluta im Singular gibt. Und dann kann er sehr böse Dinge über die Sprache sagen. Diese alte verführerische Weibsperson, die uns in unserem Denken verführt. Wir sind in der Lage, vor dem Begriff Wahrheit einen absoluten Artikel zu setzen. Im Griechischen und im Deutschen. Mhm. Und wir glauben dann, dass es die Wahrheit gibt. Aber wir sind es nur gewohnt, so zu denken. Im Prinzip ist das ja keine sachliche Notwendigkeit, sondern warum soll es die Wahrheit nicht im Plural geben? Warum soll es das Gute, das Gerechte, das Schöne, warum soll es das nicht auch im Plural geben? Ja, also eine auf aller einfachsten Einsichten beruhende Dekonstruktion zentraler Überzeugung der abendländischen Philosophie, an die wir uns einfach nur, auch das ist ein Akzent in seiner Kritik, gewöhnt haben, so zu denken.
Ja, ja. Peter, das war eine Menge. Jetzt, wir sind in ungewohnter Manier eingetaucht in diesen eigentlich recht kurzen, aber unheimlich mächtigen und dichten Text und haben versucht aufzuschlüssen, was der tolle Mensch, was Nietzsche mit dem tollen Mensch zu sagen hat und was er damit gerade nicht sagen will. Und wir werden in der nächsten Folge anknüpfen, auch an diesem Gedanken, den du ausgezogen hast in den letzten Minuten noch dieser Folge, auch an der Postmoderne, die dann eigentlich die Impulse von Nietzsche nochmal weiterzieht und unser Denken, unser gegenwärtiges Denken ganz massiv prägt. Und wir werden uns auch, und darauf freue ich mich sehr, mit einer der eigenartigen Faszination beschäftigen, die Nietzsche dann für die Person von Jesus Christus bei aller radikalen und bitteren Kirchenkritik doch noch übrig hatte. Also darauf freue ich mich sehr. Ihr Lieben, das war eine dichte Folge, die ihr hoffentlich mit Hochgenuss mitverfolgt habt. Und nächstes Mal geht's weiter mit einer nächsten Folge zu Nietzsche. Wir sehen und hören uns dann. Tschüss. RefLab.